Und manchmal ist es eben so, dass die Mitunternehmerinitiative anders ist als die wirtschaftliche Beteiligung. Das muss nicht immer gleich laufen. Nicht automatisch ist die beste Lösung, jemand gleich 10% an der GmbH zu versprechen, sondern man muss sich überlegen, wofür brauche ich eigentlich was? Also ich muss mir überlegen, was hilft eigentlich der Organisation, dass es da vorangeht?
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen heute im Podcast Nachfolgen im Mittelstand. Konrad Bechler, Fachanwalt für Gesellschaftsrecht aus Berlin. Konrad, stell dich doch mal kurz vor.
Hallo, erstmal schön hier zu sein. Genau, ich bin Konrad Bechler, Fachanwalt für Gesellschaftsrecht, Organisationsentwickler und im Zweifel sowas wie ein Unternehmer oder ein kollaborativer gemeinschaftlicher Unternehmer hier in Berlin. Wir sind spezialisiert auf Mitarbeitendenbeteiligung und Nachfolgen an Mitarbeitende, das ist unser Kerngeschäft, und darüber hinaus noch Organisationsstrukturen, Rechtsstrukturen, die passende Rechtsform zur passenden Organisation. Wir haben eine gewisse Expertise, die richtigen rechtlichen Strukturen zusammenzubauen für die richtige Organisation. Genau, hier bin ich.
Ja, genau. Und dann sind wir schon gleich im Thema. Du hast den Begriff genannt, Mitarbeiterbeteiligung. Wir wollen das Thema heute mal ein bisschen in den Fokus stellen, gegenüber dem MBU, also dem Kauf eines Unternehmens durch einen Mitarbeiter. Ich glaube, das Thema Mitarbeiterbeteiligung kann spannend sein für den einen oder anderen Unternehmer, der seine Mitarbeiter beteiligen will, aus welchen Gründen auch immer. Kann aber auch spannend sein für Mitarbeitende, die vielleicht in eine Unternehmerrolle reinkommen wollen oder einfach nur das Unternehmen vielleicht weiterführen wollen, einen Ansatz bringen. Dann gleich mal die erste Frage, für welche Unternehmen kommen denn Mitarbeiterbeteiligung in Frage?
Also ich kann sagen, was wir häufig beraten und vielleicht reicht's auch noch weiter. Aber quasi bei uns sind sehr wichtig Unternehmen mit einer hohen Problemlösekompetenz, also Ingenieure, wissensintensive Berufe, Software, Architekten, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, also so Organisationen, wo viele Menschen beisammen sind, die per se schon schlau sind und die sich da einbringen, ihre Ideen ins Unternehmen reinbringen. Und wie kriegt man die eigentlich zusammen, um gemeinsam eine höhere Wertschöpfung zu erreichen? Das ist so ein Kernfeld. Also ich würde sagen, wir beraten 20 bis 25 Architekten, Stadtplaner. Da sind wir ein ganz starkes Feld, da ist es sehr interessant. Oder eben auf Softwareentwicklung, da ist ein ähnlicher Teil. Da sind auch noch besondere Menschen, die Mitbestimmung auch wollen. Und unser grundsätzlicher Gedanke ist so ein bisschen, die Menschen in der Organisation kennen am Ende eigentlich die Schwierigkeiten, die beim Kunden und so auftreten. Deswegen sollen die irgendwie auch in die Lösung mit rein und dann eben auch, wenn man gute Lösungen findet, an den Erfolgen davon profitieren. Das ist so ein bisschen unser Mindset. Und jetzt kommen wir, das machen wir sehr häufig, aber was wir auch schon gemacht haben und es ein bisschen weiter reicht, ein bisschen weiter, sind größere Unternehmen. Wenn ich bestimmte KPIs beispielsweise zu Nachhaltigkeit oder auch zu Wertschöpfung habe, dann kann man Menschen die Möglichkeit geben, das sind wirklich größere Programme, stille Beteiligung, da kann ich Geld anlegen und dann verzinst es abhängig vom inwieweit die Kennziffern erreicht werden. Also beispielsweise, wenn ich Nachhaltigkeitsprogramme mache und die wirklich funktionieren, dann verzinst das eingelegte Geld besser, als wenn nichts passiert. Und dann, also alle Elemente, die wirtschaftlichen Elemente, haben zum Ziel, die Menschen in der Organisation mehr in die Verantwortung zu bringen und ihnen dafür aber auch eine Gegenleistung zu geben.
Wenn ich eine Gegenleistung gebe oder wenn eine Gegenleistung gegeben wird, bedeutet das ja, dass noch ein Leistender da ist. Das hört sich dann so an, als wenn bei dieser Mitarbeiterbeteiligung der Urunternehmer oder der Inhaber, die Inhaber noch weiterhin an Bord bleiben.
Genau. Also ich versuche immer klar zu unterscheiden zwischen mitarbeitenden Beteiligung und Nachfolge. Und Nachfolge ist dann der tatsächliche Machtübergang von den Neuen, die die Macht übernehmen, und der Alte, der dann sukzessive die Verantwortung abgibt. Und Mitarbeitendenbeteiligung ist eine Vergrößerung der Anzahl von Menschen, die auf der Ebene der Entscheidung und auf der Ebene des wirtschaftlichen Ertrags in der Organisation zusammenarbeiten. Also vielleicht muss ich da, glaube ich, auch nochmal so eine kleine Erklärung geben, wie das dann nachher stattfindet. Aber das Ziel an der Stelle ist nur, mehr Menschen in die Verantwortung zu bekommen und die Verantwortung im Unternehmen gemeinschaftlicher zu teilen, aber eben auch in unterschiedlich starkem Maße.
Ja, das heißt, es bekommt nicht jeder einen Anteil von 5%, sondern es kann sein, dass der Ingenieur A mal 10 bekommt, weil er eine besondere Qualifikation hat oder weil er vielleicht auch ein bisschen mehr Geld hat. Wir werden sicherlich auch zum Thema mal kommen nachher, wie wird sowas vergütet. Und dass man im Prinzip sich ein Unternehmen, eine Unternehmensführung strukturiert, die dann nachher schlagkräftiger ist als der Urzustand.
Ja. Ich glaube, da muss ich tatsächlich diese Geschichte erzählen, die ich versuche immer mich zur Systematisierung, wie das helfen kann. Es gibt so einen schönen steuerrechtlichen Begriff zum Unternehmertum, der kommt aus der Kommanditgesellschaft oder quasi aus den Personengesellschaften. Da gibt's die Mitunternehmerinitiative, das ist Entscheidungsrechte, Mitbestimmung, das ist die Ebene, und es gibt das Mitunternehmer oder das Unternehmerrisiko. Das sind Gewinnbeteiligung und Verlustbeteiligungselemente. Und aus dieser Spannbreite versuchen wir, Beteiligungen zu gestalten. Und manchmal ist es eben so, dass die Mitunternehmerinitiative anders ist als die wirtschaftliche Beteiligung. Das muss nicht immer gleich laufen. Nicht automatisch ist die beste Lösung, jemand gleich 10% an der GmbH zu versprechen, sondern man muss sich überlegen, wofür brauche ich eigentlich was? Also ich muss mir überlegen, was hilft eigentlich der Organisation, dass es da vorangeht? Und jetzt auf der Ebene von der Mitunternehmerinitiative, da sprechen wir von Organisationsdesign. Welche Entscheidung muss eigentlich wo getroffen werden? Manche Sachen müssen unbedingt im Zentrum die Entscheidung getroffen werden. Andere Entscheidungen sind eher sinnvoll, wenn sie im Fachbereich, in dem das Problem auftaucht, entschieden werden. Das heißt, ich mache mir erstmal Gedanken, welche Entscheidungen müssen eigentlich in der Organisation wo getroffen werden und was ist das Organisationsdesign, dass das gewährleistet wird. Und das reicht dann eben am Ende dazu, dass bestimmte Mitarbeitende in Führungsrollen kommen. Wir nennen es dann Lenkungskreis gerne. Und ich komme auch drauf, das kann sein, dass die Menschen durch die Inhaber dahingesetzt werden. Manche Rollen machen aber auch Sinn, wenn die Mitarbeitenden sagen, der Heinz, der ist eigentlich derjenige, der hier die besten Entscheidungen trifft, den würden wir gerne dort sehen. Also die Frage, wie wir diese Rollen besetzen, die muss man dann im konkreten Fall sich anschauen. Aber sehr häufig ist es so, dass wenn die Mitarbeitenden bestimmte Rollen besetzen, dann übernehmen die Menschen, die in dieser Rolle dann sind, auch wirklich Verantwortung, weil sie das nicht nur für den Chef oder die Chefin oder die Chefinnen machen, sondern für die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten. Und dann das Risiko, da kann ich mir dann auch unterschiedliche Sachen überlegen. Manchmal reicht ja im Rahmen der mitarbeitenden Beteiligung, wir nennen das Gewinn für alle, eine Art von Bonus, der sich vielleicht nur an Arbeitszeit, an Loyalität, das heißt quasi Zeit, die man bis dato schon im Unternehmen war, also Unternehmenszugehörigkeit berechnet, also dass Menschen so wie so einen Dank bekommen, wenn das Unternehmen gut läuft.
Also relativ jetzt sind wir allerdings schon wieder bei Formen. Also ich glaube, das Thema, das würde ich ein bisschen nach hinten stellen noch. Wir haben ja, du hast das Wort Initiative genannt. Initiative bedeutet, ich gehe auf jemanden zu. Das haben wir jetzt von der Unternehmersicht uns mal angeschaut. Das heißt, der Unternehmer geht hin und sagt, ich muss was ändern, ich möchte meine Mitarbeitenden ins Boot nehmen. Wahrscheinlich weiß er das noch gar nicht, dass er das möchte, sondern er lässt sich beraten und irgendjemand sagt ihm, geh mal zum Konrad Bechler, der hilft dir dabei. Aber die andere Seite, der Mitarbeiter, da fallen mir gerade zwei Fragen ein. Zum einen, welche Mitarbeiter qualifizieren sich, um in so eine Mitarbeiterbeteiligung reinzugehen? Und zum anderen, wie kann man den Bonus sehen, den die Mitarbeiter dadurch haben? Ja, im ersten Schritt bedeutet das ja, in der Regel, dass mehrere Mitarbeiter beteiligt sind. Das heißt, ich habe da nicht nur einen Gesellschafter, sondern ich habe 2, 4, 5 oder 10 oder 20. Und das schreckt vielleicht den einen oder anderen ab, der sagt, naja, muss ich mich auf der Entscheidungsebene mit 19 anderen auseinandersetzen? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Das verstehe ich.
Ja, wahrscheinlich warst du schon in einigen Versammlungen dabei.
Genau, das verstehe ich. Aber genau an dieser Stelle muss man, deswegen habe ich versucht, das ein bisschen breiter aufzuführen, da muss man halt differenzieren. Also echte Anteile an einer GmbH, die müssen auch wirklich berechtigt sein. Da muss die Person eine bestimmte Dauer im Unternehmen sein, einen echten Mehrwert fürs Unternehmen darstellen und vielleicht sogar in eine Übergabesituation, also selbst als Nachfolger sinnvoll sein. Also quasi einfach Anteile rauszugeben, nur um Mitarbeitende zu beteiligen, erscheint mir ein bisschen kurz gedacht. Da muss man kurz einmal vorher nachdenken, um quasi zu sagen, so wie groß will ich denn überhaupt die GmbH-Beteiligung selber anschauen? Also grundsätzlich sage ich immer, mehr als 5 bis 8 erscheint mir sehr, sehr schwierig. Gerne 3 bis 5. Beteiligt ist so. Das ist schon kompliziert genug. Und aus meiner Erfahrung muss ich auch feststellen, dass es schon häufig Situationen waren, dass die am Ende Letztentscheidungsrecht ist, so ein Begriff, den ich gerne benutze. Ne? Es gibt viel Entscheidungsrecht, aber entscheidend ist an dieser Frage nur, wer hat eigentlich Letztentscheidungsrecht? Dann kann ich möglichst viel Verantwortung in die Organisation kippen, aber ich weiß trotzdem, irgendwo wird letztentschieden. Und auf der Ebene des Letztentscheidungsrechts muss ich einfach aus meiner Praxis sagen, da habe ich schon viele Beispiele gesehen, dass es Unternehmerinnen gab, die sehr gut darin waren, nur die Letztentscheidung innerhalb der Organisation zu treffen, aber die dann auch fast allein treffen konnten oder nur in der Abstimmung von 2 bis 3. Also das ist, da gibt's unterschiedliche Blickwinkel drauf, aber da sehe ich an vielen Stellen, das nennt man dann halt Chefinnenkollektiv oder wie auch immer ich das dann nenne, so, ne? Aber dann gibt es auf jeden Fall eine Person, die diese Letztentscheidung trifft und trotzdem die anderen Menschen auch beteiligt sind in der Entscheidungsform. Also das ist quasi die eine Antwort. Und die andere Antwort, die ich darauf gebe, ist, es gibt bestimmte Entscheidungsverfahren. Eins davon nennt sich Konsente mit einem T, das kommt aus der Soziokratie. Indem ich auch in größeren Gruppen Entscheidungen treffen kann, in relativ hoher Geschwindigkeit, wenn man das geübt hat. Da gibt es quasi Techniken der Entscheidungsfindung. Und die schulen wir auch. Also wir helfen den Menschen in größeren Gruppen, schneller Entscheidungen zu finden. Das ist, es gibt so ein paar Techniken, die man da haben muss, aber die zahlen sich auf der Umsetzungsebene auf jeden Fall aus, weil wenn ich mit mehr Beteiligten eine gute Lösung gefunden habe, wollen die Menschen, die sie dann auch umsetzen müssen, sagen, ja, das ist eine bessere Lösung. Und setzen sie dann leichter um. Ich habe dann weniger Umsetzungskosten. Genau, aber insofern, ich verstehe die Angst zu sagen, ich gebe zu viel Macht ab. Die kann ich nachvollziehen. Aber dafür gibt es auch Lösungen, indem man Entscheidungsrechte abstuft.
Ja, ja. Und also gut, wir sprechen dann über Unternehmensgrößen, die ihr beratet, die dann auch so 10, 20, 30, 40 Mitarbeiter betreffen, oder sind dann auch noch größere Unternehmen dabei?
Also das Größte, was wir in der dauerhaften Beratung haben, hat so 800 Mitarbeiter.
Ja, das ist ein bisschen was.
Fünf, sechs Niederlassungen, und das ist allerdings voll in mitarbeitenden Hand.
Ja.
Das ist dann quasi, dann ist die Nachfolge an die Mitarbeitenden hat da stattgefunden. Und wir haben eine Genossenschaft als Holding gegründet. Ne? Dann ist nicht der operative Betrieb bleibt in der GmbH, aber die Anteile werden durch eine Holding gehalten, die wiederum in der Hand der Mitarbeitenden ist. Und das ist insofern eben interessant, da sind so viele Mitglieder in dieser Genossenschaft, da spielt das Individuum gar nicht mehr so eine große Rolle. Also das ist dann schon nah an der Stiftungslösung eigentlich. Also wenn ich quasi eine Verwässerung der einzelnen Menschen habe, zu sagen, so dass wir sind das Unternehmen, das sind dann schon richtig viele. Also es ist quasi das Ende warum solche Strukturen, jetzt sind wir nicht mehr auf der mitarbeitenden Beteiligungsebene, sondern auf der Nachfolgeebene, durch solche Strukturen, da gibt es kein MBO mehr bei solchen Organisationsgrößen, weil es so teuer ist. Aber dann über Verkäuferdarlehen kann das eben die Genossenschaft als Rechtskörper übernehmen, diese Verantwortung. Und dann braucht man halt eine Transformationszeit von 5 bis 10 Jahren, in denen dann über Gewinne, die ausgeschüttet werden, sukzessive der Kaufpreis bezahlt wird. Aber das ist wirklich schon Nachfolge.
Ja, ja. So ein ähnliches Modell haben wir bei uns hier in der Nachbarschaft. Die haben also eine AG gegründet. Und da sind die Mitarbeitenden drin. Ich glaube, beide Modelle, AG oder das Genossenschaftsmodell, das du da genannt hast, haben im Prinzip den Vorteil, dass die Mitarbeitenden nicht direkt in der Geschäftsführung sitzen und nicht direkt die Mitbestimmung haben, sondern nur über eine Gesellschafterebene gewisse Kontroll- und Lenkungsmöglichkeiten haben.
Ja, genau. Da sind wir mehr bei einer indirekten Demokratie, als dass überall reingeredet wird. Ja, ja, genau.
Aber ja, und ich finde das auch ganz gut, weil ich kann kein Unternehmen mit 20 Leuten führen. Ja, oder 20 Leute können nicht gleichzeitig ein Unternehmen führen. Das funktioniert nicht. Dafür habe ich Spezialisten, die dann in der Geschäftsführung oder im Vorstand entsprechend drin sind und auch entsprechende Gesellschaftervorlagen bilden, die dann beschlossen werden können. Ja. Dann kommen wir jetzt, wir sind ja eigentlich schon wieder im Thema jetzt Formen, das finde ich auch ganz gut, also Formen, welche Formen der Mitarbeiterbeteiligung es gibt, und da gerade hast du das Holding-Modell genannt, welche Möglichkeiten gibt es denn noch?
Darf ich nochmal ganz kurz auf dieses Holding-Modell drauf, nur weil das...
Klar, du darfst alles, Konrad.
Warum ist das mein Liebling? Die Genossenschaft sperrt den Wert von den Mitgliedern ab. Das ist das sogenannte Nominalwertprinzip. Das kennt man von jeder Raiffeisenbank oder Volksbank. Ich zahle meinen Eintritt, dann bin ich quasi meinen einen Anteil, 50 Euro. Wenn ich gehe, kriege ich die 50 Euro wieder. Und trotzdem ist die Genossenschaft berechtigt, Gewinne zu schütten. Obwohl ich umsonst oder zum geringen Preis oder vielleicht zu einem irgendwie gearteten Preis, aber auf jeden Fall nicht einen Preis, der dem Unternehmenswert entspricht, einsteigen kann. Und deswegen ist es eben besonders geeignet für Unternehmen, wo man halt nicht weiß, ob ein Mitarbeiter ewig bleiben wird. Der ist natürlich besser gebunden, aber möglicherweise geht er woanders hin.
Ja.
Und wenn ich mir jedes Mal Gedanken machen würde, was ist das jetzt wert? Woher kommt die Liquidität, um den auszubezahlen? Das macht einen wahnsinnig. Insofern ist für diese Lösung, dass viele Leute beteiligt werden sollen in irgendeiner Art und Weise, die Genossenschaft hilfreich. Und jetzt kommen wir quasi zum Modell mit der Aktiengesellschaft. Und dann auch zu dem Problem, was mache ich denn, wenn ich jetzt Mitarbeitenden das mal Anteile gegeben habe? dann können die ja nicht einfach die müssen irgendwas mit denen machen. Sie können nicht einfach nur austreten und halten ihren Anteil zurück, also ihr Geschäftsguthaben, sondern die Möglichkeit ist in der Aktiengesellschaft halt nicht gegeben. Und dann stellt sich die Frage, kann ich die verkaufen? Verkauft die Firma die wieder zurück, um Liquidität zu erlangen? Dann ist das Problem eigene Anteile in der Aktiengesellschaft, 71 oder 72b Aktiengesetz, das ist sehr reglementiert. Also ich habe gerade dieses Buch von Burkhard Flieger hier rausgezogen, der war ganz großer Fan von so einer Beteiligungsaktiengesellschaft, ich mal gerade im Namen raus, PSI hießen die, oder heißen immer noch, inzwischen ein riesiges Unternehmen, das ist ein Buch aus den 90ern. Also das Thema mit der Aktiengesellschaft ist halt, dass ich die irgendwie nicht mehr wegkriege von den Leuten und dann muss man irgendwas mit diesen Anteilen machen. Insofern bei Porsche und so diese Vorzugsaktien, genau, dann haben die einfach einen Wert, das funktioniert auch, aber das sind bei diesen großen aktiengehandelten Unternehmen, da funktioniert das Aktienmodell gut. Wenn ich jetzt nicht an der Börse notiert bin, stellt sich immer die Frage, was mache ich denn eigentlich, wenn jemand ausscheidet und der hat dann diese Anteile so. Und da bietet das Genossenschaftsmodell halt einfach ein bisschen Vorteil an der Stelle. Und ich muss überhaupt nicht mit dem Wert argumentieren. Aber genau, insofern, das Aktienmodell gibt's auch, das ist aber ein bisschen aus der Mode gekommen. Also das ist quasi für diesen normalen mittelständischen Unternehmen ist es aus der Mode gekommen. Commerzbank und so größere Aktienunternehmen, die haben das noch. Und da auch, also ich meine, ist ja super, Vermögensbildung im eigenen Unternehmen, das funktioniert und also sagen wir mal, das finde ich auch eine gute Lösung, taucht bei uns jetzt nur nicht auf, weil wir nicht so große Unternehmen beraten. Also Kann ich quasi nur so als Außenstehendes schauen. Was wir sehr häufig machen, und das ist jetzt dieser Fall von 10 bis 50 Mitarbeitenden, dass wir nennen es dann virtuelle Anteile, dass wir so Genussrechte oder stille Beteiligungen in Organisationen etablieren, dass sich Mitarbeitende, und das ist eben interessant, nicht nur die nachher in die Führung gehen, sondern auch manchmal, da gibt's ja so Leute, die sind seit 20 Jahren dabei, sind total, finden das Unternehmen super, aber bei 80 Leuten, da kann nicht jeder in der Führung sein, aber das sind trotzdem total wichtige Mitarbeitende. Und dass ich dann ein breites Beteiligungsprogramm mache für wichtige Kernmitarbeiter, unabhängig, ob sie in der Führung sind oder nicht. Und dafür sind stille Beteiligungen oder Genussrechte super, weil sie im Zweifel auch verlustbeteiligt sind, weil sie aber auch gewinnbeteiligt sind, weil sie steuerrechtlich, wenn sie richtig zu den Menschen kommen, Kosten der Gesellschaft sind und den Gewinn mindern und damit die Steuerlast, weil sie ohne Sozialversicherung und lediglich mit Kapitalertragssteuer besteuert sind, damit auch vorteilhaft für die Menschen, die sie haben. Also es gibt quasi so steuerliche Vorteile, die man dadurch haben kann. Und man kann Menschen einfach viel breiter im Unternehmen beteiligen. Und es fühlt sich ein bisschen an, als wären sie echte Gesellschafter. Und dann kann man auch eine Rolle für die finden. Also muss ja nicht alles, also bestimmte Grundsatzentscheidungen in der Organisation. Wollen wir das machen? Wollen wir einen neuen Standort aufmachen? Glaubt ihr, dass wir das können? Wollt ihr da mitmachen? Also wo man quasi Mitarbeiter braucht, die das auch unterstützen. Für die Foren zu finden, wo die mitreden können. Und dafür kann man beispielsweise auch die Stillbeteiligten nehmen. Also viele unserer Unternehmen, die wir beraten, die haben eine Tatsache, da steht stiller Gesellschafter bei der Jobbezeichnung mit drin. Die sind auf jeden Fall ernsthaft mit dabei. Und so, und dann gibt's quasi wie Gesellschafter zweiter Klasse ein bisschen. Aber trotzdem sind sie wirtschaftlich beteiligt, finden ihre Mitsprache innerhalb der Organisation und müssen eben nicht innerhalb der GmbH selber Anteile halten. Also das finde ich richtig super. Da bin ich auch sehr überzeugt von. Und grundsätzlich Anreizsysteme über Boni und so, das finde ich auch sinnvoll. Also warum ist es so wichtig? Mitarbeitendenbeteiligung, der Begriff kommt ja eher aus der Ebene von so Venture-Kapital. Ich habe eine tolle Idee, Mitarbeitende kriegen nicht das Geld, was sie normalerweise bekommen würden, wenn sie da arbeiten, weil sie so hochqualifiziert sind. Deswegen verspreche ich den Menschen eine Beteiligung am zukünftigen Exit.
Mhm.
Nur die Unternehmen, die wir vornehmlich beraten, die sind nicht exit-orientiert. Die wollen einfach einen dauerhaften Job machen und die wollen einen guten Job machen und die wollen nicht am Ende verkauft werden. Und für die dann auch Lösungen zu finden, das war so ein bisschen das, wofür wir antreten. So, wir machen auch manchmal ESOPs und so, aber eigentlich geht's mehr um langlebige, nachhaltige Unternehmen, die einfach quasi denken, die Kunden sind wichtig, aber die Mitarbeitenden eben auch. Insbesondere, weil wir einen riesigen, also wir haben einen Arbeitnehmermarkt.
Ja.
Und das sind auch Lösungen, die einfach helfen im Arbeitnehmermarkt.
Also ihr unterscheidet dann auch ganz klar Gesellschafterstellung auf irgendeine Art und Weise oder eine andere Art von Mitarbeiterbeteiligung, die sich auf eine Tantieme oder Ähnliches beziehen.
Genau. Also,
ja. Also Mitarbeiterbindung auf der einen Seite, die aber nicht in die Gesellschafterrolle reingeht.
Genau, also unser Lieblingsprodukt, wenn wir von Produkten sprechen, sogenannte Dreis. Also wir haben so ein paar Lieblingsprodukte, weil die einfach überzeugend sind. Und dann, wie sie im Einzelnen ausgestaltet sind, das kommt nochmal drauf an. Aber das sogenannte Drei-Säulen-Modell, das ist erstmal, die erste Säule ist ein Lohnelement. X% des Gewinns vor Steuern fließen in den Lohn nach irgendeinem Schlüssel. Die zweite Säule betrifft weniger Menschen. Das sind stille Beteiligung oder Genussrechte. Und dann nutzen wir das sogenannte Zukunftsfinanzierungsgesetz. 2000 Euro vom Wert kann man pro Jahr entweder schenken oder steuerprivilegiert konvertieren in stille Beteiligung oder Genussrechte. So, das ist die Ebene.
2000 Euro vom Wert des Unternehmens.
Ja, genau. Also sagen wir mal, das ist ein bisschen, man weiß ja nicht genau, was ein Unternehmen wert ist. Ne? Dass alle Gutachter wissen, dass das ein Problem ist, das darzustellen. Und da muss man auch immer sich Gedanken machen, wie kriegt man das plausibel kommuniziert, aber im Zweifel irgendein Ertragswertverfahren. Und dann kann ich quasi ausrechnen, was ist 0,25%, was ist 0,5%. Und das sind dann stille Beteiligungen.
Mhm.
Und warum bin ich so unscharf mit stille Beteiligung und Genussrechte? Wir haben lange Zeit eine stille Beteiligung gebaut, die dann mit dieser Richtlinie 2023 auf einmal zu Genussrechten wurden. Und dann, das Problem ist immer, die steuerliche Bezeichnung und das, was es ist, das ist nicht ganz scharf leider in diesem Bereich. Deswegen sage ich, es ist auf jeden Fall ein wirtschaftliches Recht, was nicht zur Mitbestimmung, also Mitentscheidung berechtigt.
Ja.
Genau, die dritte Säule ist dann wirklich so, wo nochmal ein anderes Element, das finde ich einfach, das muss man hier auch noch mit reinbringen. Und es hilft bei der Nachfolge, dass es quasi um die Gesellschaft der Geschäftsführer herum, also wir sind immer noch bei Inhaber gehaltenen Unternehmen bei diesem Modell, dass es quasi einen erweiterten Kreis von Lenkung gibt, der quasi mitverantwortet. Und aus diesem Kreis kann dann eben auch sukzessive die Nachfolgegeneration gebildet werden. Also ne, dann kommt da jemand rein, der stellt dann fest, da habe ich gar keine Lust drauf, dann geht er wieder raus und dann konsolidiert sich so ein neuer Kreis von Menschen, die nicht so alt sind wie die Inhaber und Inhaberinnen, sondern eben jung, dynamisch, neue Geschäftsfelder. Da kann man ein bisschen ausprobieren. Und wenn sich das dann so konsolidiert, lässt sich aus diesem Kreis heraus die MBO-Nachfolgegeneration schmieden. So.
Lässt sich schmieden. Wann ist der Zeitpunkt, an dem dieser Kreis Gesellschafterrechte bekommt?
Also jetzt spreche ich wirklich rein aus der Praxis.
Ja, das ist gut.
Die Leute kommen hier auf, im besten Fall mit 55 oder 57, der Wahrscheinlichkeit halber eher so Richtung mit 60. Und dieser Nachfolgeprozess dauert aus meiner Sicht 5 Jahre. Wenn es länger wird, dann wird das Glas zu schwer, das die Leute halten. So, dann, wenn es zu kurz ist, dann geht es manchmal zu schnell. Mhm. Und wir gestalten, und das ist unser Nachfolgeprogramm eigentlich, wir gestalten diese 5 Jahre. Und in diesen 5 Jahren gibt es eine erste Phase, in der quasi das losgeht. Man Beteiligungen findet und nach 2,5, wenn man weiß, okay, das sind die richtigen, dann gibt's ein Modell, dass die in die Nachfolge kommen. Und jetzt stopp, weil das ist wichtig. Das stille Beteiligungsprogramm, das beginnt schon ganz am Anfang. Und auf diese Art und Weise, weil man das halt geschickt ausgestalten kann, können die Menschen, die in die Nachfolge gehen, schon vorab Liquidität ansammeln innerhalb des Unternehmens im Rahmen ihrer stillen Beteiligungen. Und zwar steuerlich vorteilhaft und im Zweifel auch, wobei das ist jetzt ein bisschen anders mit der höheren Verzinsung, aber auch über lange Zeit war das auch, konnten die das Geld da drin lassen und nochmal zusätzlich besser verzinsen. Auf jeden Fall hatten die dann schon einen Kapitalsockel, den sie für die Nachfolge nutzen konnten. Und das war, da will man quasi einen Eigenkapitalanteil, den hatten sie sich über 2,5 bis 3 Jahre schon angespart. Und das finde ich, da lassen sich die Mitarbeiterbeteiligung und die Nachfolge auch kombinieren. Und dann haben die Geld und dann kann man das im Zweifel dann auch für den Kauf von Anteilen, das ist eine Teilfinanzierung, kann man dafür dann nutzen. Und sagen wir mal, also manchmal geht es schneller, manchmal langsamer, also 2,5 bis 5 Jahre, bis verkauft wird.
Das heißt also, im theoretischen Jahr 5 würden die Mitarbeiter dann ihre stillen Beteiligungen oder was auch immer erworben haben, umqualifizieren in Gesellschaftsanteile und gleichzeitig geht der Altunternehmer raus aus dem Unternehmen.
Genau. Nur manchmal macht man es in 2 Schritten. Aber 1 bis 2 Schritte, das ist so ein bisschen das kommt ein bisschen darauf an, wie drängend es ist. Ich finde 2 Schritte besser.
Da würde ich schon fast aus Unternehmersicht widersprechen wollen. Denn wenn ich im Jahr 3 den 3, 4, 5 Kandidaten schon mal Gesellschaftsanteile gebe, jetzt ist, hast du schon gesagt, der Unternehmer ist dann 60 irgendwo, Mitarbeiter sind vielleicht so Mitte 40, haben schon mal, was ich, 26%, alle 5 zusammen. Und jetzt kommen wir trotzdem in so einen Generationenkonflikt, den wir hier oft haben, auf bei uns im Thema Unternehmer verkauft an den jungen Nachfolger und der macht alles anders und haben wir dann plötzlich so einen Konflikt. Das muss nicht sein, aber es kommt halt vor. Und jetzt sagt der Unternehmer, nee, den gebe ich den Rest nicht mehr. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf, das Unternehmen an die zu verkaufen. Das geht in die Hose. Dann ist er doch extrem unter Druck, weil er es möglicherweise nicht an Dritte verkaufen kann.
Aber das wäre, also sagen wir mal, das ist nochmal ein drittes Problem.
und ja, es setzt immer voraus, die Welt ist schlecht. Ja, ist ja heute leider so. Ich sehe es lieber positiv, aber man muss solche Themen natürlich auch bei uns mal ansprechen.
Ja, das verstehe ich. Also jetzt mal zu Lösungen auch wieder aus der Praxis. Also zum Teil fand ich es irgendwie sinnvoll, dass man sagt, nach 5 Jahren ist vorbei.
Ja.
Und das ist dann aber auch schon festgeschrieben bei der Einstiegsregelung.
Okay.
Und es hilft den Menschen, auch loszulassen. Das Problem ist ja mit dem Loslassen. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert die Nachfolge nicht.
Ja.
Und das nächste Thema ist ein bisschen, wer trägt eigentlich das Risiko für welchen Kaufpreis? Solange der Unternehmer noch mit drin ist, kann er ja gewährleisten, dass er einen guten Job macht und dann irgendwie die Gewinne hochhält. sobald er dann ausscheidet, verliert er ja die Verantwortung und dann ist es auch problematisch. Insofern, dieses Element muss man irgendwie damit am Frühstücken, dass man die zweite Rate muss zumindest, da darf es keine Earn-out oder Gewinnbeteiligungsklausel mehr geben, sondern das kann man, wenn, dann noch ratieren. Aber da muss relativ klar sein, was eigentlich der Kaufpreis ist.
Ja.
Noch ein Ansatz, tut mir leid, jetzt sind wir mitten in den Regelungen, aber noch ein Ansatz ist zu sagen, okay, so weit wie möglich macht man die erste Rate höher als die zweite. Damit quasi der zweite Schritt nicht mehr so schwer ist wie der erste. Also das funktioniert natürlich nur in bestimmten Grenzen, weil das Finanzamt sagt, was soll das? Aber zum Glück gibt es ja 2024 November eine Entscheidung zu sagen, dass wenn da quasi Schenkungselemente drin sind an die Mitarbeitenden, dann wird das jetzt hier nicht mehr als Schenkung betrachtet. Und das ist ein riesiger Vorteil. Also das war die große Angst von allen, dass dieser letzte, dass quasi die Übertragung daran scheitert, dass auf einmal 13,75-Faktor da draufgehauen wird und dass auf einmal Schenkungssteuer fällig wird, dass in diesen Fällen, um überhaupt die Nachfolge zu ermöglichen, das nicht als vermögenswerte Leistung betrachtet wird, dieser Schenkungsanteil. Mhm. Und das, also, aber das voll, also ich meine, das Problem ist richtig gesehen. Ich muss irgendwie klar werden, wie hole ich den guten Herrn da noch aus dem letzten Anteil raus, so, oder die Dame.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich kann es, also quasi nur aus der Praxis gesprochen, also nur schöne Lösung ist. Es gibt ja, aus dem Amerikanischsprachigen gibt's ja das Board, in den CEO, CFO, COO, CMO, CIO. So. Und das kann man da umnutzen. Und man kann sagen, die Alten und die Neuen. Und dann gibt's Phase 1, da sind die Alten noch geschäftsführend und die anderen sind quasi so ein bisschen zweiter Klasse. Und dann macht man bei 2,5 Jahren, dreht man die Rolle. Und dann sind die alten Mentoren und die Neuen sind drin. Und dann macht man das doch mal eine bestimmte Phase und dann gehen die raus. Aber dass man, also mal, ich sehe das mit diesem Konflikt zwischen Alt und Jung. Aber das, was wir wirklich richtig predigen, ist zu sagen, dass die Alten haben Wissen, das die Jungen nicht haben, aber es fehlt an der Vermittlungsstruktur, wie das Wissen von Alt nach Jung kommt. Und da wollen wir die Unternehmen dann auch wirklich begleiten und sagen so, hey, die einen sind jung und wild, das ist gut, und der andere hat systemische Kompetenzen als Unternehmer und Ahnungen entwickelt, die sind super wertvoll. Und wie kriegen wir das denn als Team hin, eine bestimmte Zeit gemeinsam zu reisen? Und genau, das ist nur bei dem Pro und Kontrast, da kommen wir nochmal drauf. Also sagen wir mal, das funktioniert halt nicht in jeder Unternehmenskultur. Also,
nee. Ja. Nein, aber ich was jetzt hier sehr interessant ist, du plauderst ja aus dem Nähkästchen, ja. Also wenn ich diese zwei Gruppen nebeneinander stelle oder zusammen irgendwo an den Tisch setze, die kriegen nie so eine Konstellation herausgebracht, herausgearbeitet, wie du ihnen das entsprechend vorschlägst oder vorschlagen kannst. Du bist ja, das ist systemischer Organisationsentwickler, was du auch auf deiner Website stehen. Diese Systematik, die du mitbringst, ich glaube, die ist sehr wertvoll für solche Unternehmer und aber auch für die, die Unternehmer werden wollen.
Deswegen steht es ja auch da drauf. Also, ich bin ja gebranntes Kind. Also ich sage mal, es ging ja auch schon Sachen schief. Mhm. Dann habe ich mir einfach überlegt, welche Kompetenzen, also jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zurück, was machen denn wir noch mal eigentlich? Wofür ist Bechler-Kollaborationsberatung eigentlich da? Das kann man an der Stelle noch mal aufhängen, kann sagen so, ja, wichtig sind die steuerrechtlichen und rechtlichen Kompetenzen. Aber was eben auch besonders wichtig ist in solchen Nachfolgeprozessen, ist, dass der Weg von A nach B gut gestaltet wird mit den Beteiligten und möglichst, es ist so viel Kompetenz in den Unternehmen, die muss man bergen und die Nachfolge ist so eine Chance, Kompetenz im Unternehmen zu bergen. Möglicherweise auch verkrustete Strukturen zu überarbeiten und trotzdem wertzuschätzen, was da ist. Und deswegen systemische Organisationsentwickler, um den Menschen zu helfen, da noch mal ein bisschen mehr aus ihrem Unternehmen rauszuholen, blöd gesagt. Und den Neuen auch irgendwie eine Zukunft zu bieten da drin. Ja. Und den Konflikten, die angelegt sind, die irgendwie positiv zu nutzen. Also das, ja.
Wir haben es im Vorgespräch, ich komme jetzt halt drauf, Kollaborationsberatung. Also ein Wort habe ich noch nie irgendwo gelesen, finde ich aber extrem interessant, wie du die Sicht hast. Erklär das, den Begriff doch bitte mal ganz kurz.
Kollaborationsberatung bedeutet für uns, dass sowohl im Umgang in unserem Unternehmen, im Umgang mit den Mandantinnen oder Kundinnen, wir darauf hinzielen, möglichst und auch innerhalb der Organisation, die wir beraten, die Zusammenarbeit zwischen den Menschen möglichst wertschöpfend ist. Da muss die Zusammenarbeit muss gut, die muss gelingen, die muss funktionieren und da muss am Ende was bei rauskommen.
Also ihr legt auch, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, ihr legt auch sehr viel Wert darauf, dass ihr ordentlich gefüttert werdet mit Informationen, genauso wie ihr auch Wert drauf legt oder auch der euer Gegenpart erwarten kann, dass ihr bestmöglich beratet.
Genau, also so, wie heißt professionell abliefern,
das ist ja so
schön, aber quasi zu sagen, so wir verlangen von unseren Kunden oder Mandantinnen, dass die mit uns gut zusammenarbeiten. Sonst funktioniert es nicht. Also,
genau.
Ja. Wir wollen nicht so Priester sein, denen man sagt, so, ich habe eine Lösung, bitte segne mir diese Lösung, sondern wir wollen unsere ganze Kompetenz auch zur Verfügung stellen, dass am Ende wirklich eine gute Lösung bei rauskommt. Manchmal ist die Lösung auch schon super, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber, also unsere Anforderung ist quasi untereinander mit den Mandanten und innerhalb des Mandanten Kosmos in der Organisation zu ermöglichen, dass die Leute möglichst gut zusammenarbeiten. Und das beinhaltet eben Führung, Selbstführung, Wissen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und eben an manchen Stellen, also es geht viel um Vertrauen natürlich, wenn das möglich ist. Und Vertrauen bedarf an manchen Stellen aber auch harte gesetzliche Regelungen. Deswegen komme ich als Anwalt da wieder rein und sage, nur wenn den Leuten wirklich klar ist, an welcher Stelle das Spielfeld ist, in dem sie agieren, dann können sie auch einander vertrauen. Also das ist Vertrauen, man kann Vertrauen eben auch stützen, indem man das Spielfeld klar setzt. Gesellschafter, Vereinbarungen, Geschäftsordnungen, diese ganze Welt der Abstimmungen. Ja, wir sind schon so auch ein bisschen so Menschen, die Papier mit Regeln beschreiben, so. Hm. Aber um den Leuten auch klar zu machen, in dem Raum seid ihr sicher, das ist unsere gemeinsame Vereinbarung.
Ja, das Thema Mitarbeiterbeteiligung weitergeben würde ich noch ganz kurz ansprechen. Natürlich, wenn keine Gesellschafterstellung da ist, dann kann ich nichts weitergeben. Wie sieht das dann bei einer stillen Beteiligung aus? Oder bei Genussrechten, vielleicht kannst du da nochmal in aller Kürze was sagen, wir sind ja ziemlich weit gediehen.
Ja, also im Zweifel glaube ich, es ist mein Grundsatz zu sagen, ich will die Menschen incentivieren, die im Unternehmen arbeiten. Und in dem Moment, in dem die Menschen dann nicht mehr arbeiten, entweder weil sie rausgehen oder weil sie versterben, muss ich irgendwie diese Beteiligung wieder abwickeln. Und das ist dann irgendwie eine Form, deswegen sind stille Beteiligungen ganz gut, da weiß ich immer genau, was ist im Einlagekonto drin und das kann ich dann quasi wieder ausschütten und dann ist es zu Ende. Weil niemand will Fremdgesellschafter da drin oder irgendwas Fremdes, es macht einem nur, also das ist gar nicht mehr im Sinne der Organisation, irgendwelche Leute da mitzutragen.
Mhm.
Also ist eben auch ein bisschen anders wie so Vorzugsaktien von Aktienunternehmen. Die kann ich dann weitergeben, aber da spielt auch keine rechte Rolle, weil es ohnehin noch andere, viel größere Aktionäre und Aktionärinnen gibt. Aber in diesen 30 bis 50 bis 80 Unternehmen macht es einen großen Unterschied, ob da jemand ist, den man gar nicht kennt. Insofern da sind die Mitarbeitenden die incentiviert werden sollen und die anderen nicht.
So. Ja, das heißt auch, möglicherweise der Erbfall ist auch ausgeschlossen, dann gehen die Anteile zurück und es wird in Geld ausgeglichen.
Genau. Und sagen wir es ja auch schön. Also ich meine, das ist dann halt Teil der Erbmasse, ist dann halt ein wirtschaftlicher Anspruch.
Ja.
Ja. Das verfällt ja dann nicht.
Lass uns kurz noch zu Pro und Contra kommen. Was sind die Vorteile und was sind die Nachteile für so eine Mitarbeiterbeteiligung? Nur mal als Zusammenfassung. Ich glaube, wir haben einiges schon genannt in dem Laufe der Diskussion.
Also stärkere Bindung der Mitarbeitenden. Wenn ich solche Sachen mache, dann ist erstens der Prozess, dass die Leute da reinkommen, dann müssen sie sich im Unternehmen auseinandersetzen. Dann werden auf einmal Wirtschaftlichkeit und Zahlen werden relevanter und auch eine bestimmte Form von Wertschätzung, dass wenn ich gehe, verliere ich das wieder. Ne? Also quasi diese wirtschaftliche Bindung, wenn ich schaffe, diese Mitunternehmerinitiative gut zu etablieren, dass da, wo es Problem ist, auch die Lösungen entwickelt werden, habe ich eine höhere Innovationskraft der Unternehmen. Wenn ich solche Lösungen für die Nachfolge Vorbereitung finde, dann sorge ich auch für eine langfristige Unternehmenssicherung, weil dann habe ich Menschen im Unternehmen, die Verantwortung übernehmen wollen, denen kann ich es möglicherweise auch übertragen. Und ich glaube, angesichts der Nachfolgelücke, die wir gerade haben, ist es vielleicht eine Strategie, die Unternehmerinnen und Unternehmer gehen können, um zu sagen, ich sorge für Nachwuchs in meinem Unternehmen. Dann natürlich irgendwie eine Form von Gerechtigkeit auch da drin, dass wenn Menschen Gutes beibringen, gute Ideen haben, gut mitarbeiten, dass sie in irgendeiner Form von auch am Gewinn beteiligt sein sollten, so. Genau. Und dann Contra. Deswegen, also die Leute müssen schon eine bestimmte Dauer da drin sein, damit sich das lohnt, weil es ein bisschen komplex ist, das umzusetzen. Also es ist eben nicht nur wirtschaftliche Beteiligung, sondern wenn ich Mitarbeitende in die Verantwortung bringe, ist es Organisationsentwicklung und es braucht eine Weile, bis es funktioniert und bis der Mehrwert dann auch sich zeigt. Und dann habe ich auf einmal auch ein bisschen die Finanzialisierung von Unternehmen mit drin. Das heißt, dann spielt Geld auch eine höhere Rolle. Das kann manchmal auch nerven. Also dann wird Geld einfach, hat einen höheren Stellenwert im Unternehmen wie davor. Das muss man sich überlegen. Manchmal wollen die Leute ja nur ihre Arbeit machen und ihr Lohn wird einfach überwiesen. Das ist dann vorbei. So, ne? Nicht für alle Unternehmenskulturen geeignet. Das habe ich vorhin schon, da war es immer zusammen drauf gekommen. Ich muss auch irgendwie mit Entscheidungen, ich muss Partizipation wollen. Ich muss wollen, dass die Leute sich, das setzt beim Inhaberin, beim Inhaber an. Wenn ich quasi nur will, dass die Leute meinen Befehlen gehorche, sage ich jetzt mal hart, dann ist es eine vollkommen falsche Maßnahme. Dann läuft man da aufeinander.
Du hast ja auch schon gesagt, das sind meistens Menschen, die man mit reinholt, die man schon länger kennt, nicht gerade 2-3 Monate, sondern vielleicht im besten Fall 5 oder 10 Jahre, die man auch einschätzen kann. Natürlich, Menschen ändern sich, es kommen äußere Einflüsse rein. Ganz interessant, ein Aspekt, es geht um Geld, wenn ich beteiligt bin plötzlich. Ja, es kommt für mich jetzt eine ganz andere Rolle. Vielleicht fühle ich mich plötzlich, obwohl ich nur eine stille Beteiligung habe als Unternehmer und bin der Meinung, ich muss jetzt dann überall mal mitquatschen. Das sind schon Dinge, die man sich vorher überlegen kann oder muss. Und wir sind immer mit anderen Menschen in Kontakt.
Ja, genau. Insofern, das ist wirklich lustig. Also ich habe von meinen ganzen Beratungen ist eigentlich nur eine richtig schief gegangen. Mhm. Und das hat mich auch sehr geschmerzt. Dann sind quasi die zu Beteiligten, haben dann ein neues Unternehmen aufgemacht und haben dann quasi Konkurrenz zum eigenen Unternehmen gemacht. Das hätte man vielleicht auch irgendwie lösen können. Aber so grundsätzlich muss ich über die letzten 10 Jahre sagen, weil Menschen aufeinander reagieren können, ist es auch meist in irgendeiner Art und Weise gut ausgegangen. Also, da gibt's natürlich dann Konflikte und Unklarheiten und am Ende geht's auch um Nachfolge, um Abgeben. Aber ich fand das jetzt, also wir hatten ja vorher mal kurz gesprochen so, und das fand ich wirklich, man denkt sich ja oft, macht man nur den Job, den man da so macht, aber wenn ich mir meine Beratung in der letzten 10, 15 Jahre anschaue, sind die meisten ganz gut ausgegangen. So, also das finde ich tatsächlich die Unternehmerinnen haben nicht so viel Geld bekommen, wie man das vielleicht bei einem Verkauf am Markt erwarten könnte, aber irgendwie hat ihr Lebenswerk dann doch irgendwie überlebt. So, das finde ich, also quasi unter dem Gesichtspunkt bin ich mehr bei Pro als bei Contra.
Ja, also wenn man so eine Entscheidung trifft, in so ein Thema reinzugehen und die Parteien ziehen mit, dann ist das sicherlich eine gute Konstellation. Ich gebe bei uns immer das Beispiel, nach 5 Jahren, der Unternehmer geht zum Bäcker oder zum Metzger und ein Mitarbeiter oder ein jetzt Beteiligter, der sagt zu ihm, Keller, Hans Walter, das hast du klasse gemacht, wir sind echt zufrieden, das ist eine tolle Sache und die Unternehmer möchten das auch oder die Unternehmerinnen, die möchten das auch oftmals mehr als den einen oder anderen Euro mehr auf der hohen Kante zu haben, ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter und zu sehen, dass das Unternehmen weiter erfolgreich am Markt ist.
Ja, genau. Es geht auch um Fortschreiben des eigenen Werkes.
Ja, nicht nur fortschreiben, sondern fortschreiben ist so ein bisschen buchhalterisch, finde ich. Ja, der Erfolg soll da sein und es soll weitergehen. Ja.
Cool.
Ja, haben wir irgendwas vergessen, Konrad?
Dass wir natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir gar nicht gegrüßt.
Ja, dann verabschieden wir uns aber gleich in ordentliche Art und Weise.
Wir haben tatsächlich ein bisschen, wo das Ganze herkommt am Anfang, das ging zu schnell, aber ich glaube, die Inhalte waren wichtiger als die Genese, wie man zu so einer Beratung kommt. Insofern, ich finde es eigentlich auch ganz gut, mal nicht zu rechtfertigen, warum man so einen komischen Beruf macht wie den ich jetzt mache. So, also das ist.
Also du weißt, das gehört noch zur Aufnahme dazu jetzt, ja. Aber ich finde es gerade sehr gut, weil es absolut menschlich ist. Die Inhalte sind halt wichtig, ja.
Naja.
Die Inhalte, die Zuhörer gerne hören möchten oder die denen noch unbekannt sind, wo sie sich drauf freuen. Ja? Und aber ja, ich glaube, wir haben alles und jetzt gehen wir in die Verabschiedung.
Ja.
Vielen Dank, Konrad. Also für mich ein ganz, ganz interessantes Thema, weil es in dieser Art, wie du das rübergebracht hast, ich das noch nicht kannte, diese Mitarbeiterbeteiligung. Ich habe von der kleinen AG mal gesprochen, aber diese verschiedenen Aspekte, ich bin beteiligt, ich bin nicht beteiligt, ich bekomme Insensibilisierung, und wie werde ich sowas wieder los oder wie kann es weitergehen? Das fand ich schon sehr interessant. Vielen Dank dafür. Ja, meine lieben Zuhörer, wir verabschieden uns jetzt, wenn wir sie schon nicht begrüßt haben. Und Konrad, dir wünsche ich nach wie vor alles Gute.
Danke sehr, ebenfalls. Danke für die Einladung.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.